Ja, jetzt fängt es an. Also, zunächst einmal Kapitalismuskritik. Das ist ein Begriff, der ist scheinbar ganz einfach. Wenn wir aber genauer sind, dann ist es doch etwas schwieriger. Kritik, um damit anzufangen, kann einmal bedeuten Aufdeckung und Zurückweisung, etwa in der sogenannten Wertkritik wird eben aufgedeckt, wie die Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten des verselbstständigten Werts in unseren Gesellschaften herrscht, und es wird zurückgewiesen. Aber es gibt auch etwa den Sprachgebrauch von Kant, Kritik der reinen Vernunft. Da geht es darum, die Grenzen zu bestimmen, innerhalb derer ein tragfähiger, Kant sagt, glaube ich, legitimer Vernunftgebrauch möglich ist. Das heißt, in der wissenschaftliche Erkenntnisproduktion möglich ist. Das heißt, Kritik ist immer auch Bestimmung von Grenzen, ist immer auch Unterscheidung. Das griechische Wort krinein heißt sowohl entscheiden als auch unterscheiden, von dem Kritik kommt. Und die Kritik der politischen Ökonomie, Marxes zentrales Unternehmen, Untertitel des Kapital, heißt Kritik der politischen Ökonomie, ist eben eine solche Tätigkeit des Unterscheidens. Und zwar nicht nur des Unterscheidens in dem Sinne, dass man herausarbeitet, was richtig und was falsch ist an gängigen Vorstellungen oder vielleicht neue Vorstellungen entwickelt, die die falschen gängigen Vorstellungen entwickelt, sondern dass auch versucht wird, wie Marx das gesagt hat, zu zeigen, warum die ganze Scheiße diese Form annimmt. Also selbst nochmal zu erklären, warum bestimmte Illusionen auftreten, warum bestimmte Zusammenhänge so schwer zu erfassen sind, das ist selber nochmal Aufgabe dieser Kritik. Von da aus ist natürlich dann ganz spannend, sich klarzumachen, was ist eigentlich Kapitalismus? Und da ist natürlich die erste Beobachtung, ich gebe zu, das ist ein bisschen akademisch, aber die unmittelbare Anwendung der Rezeption der Kritik der politischen Ökonomie von Marx ist erst einmal in der wissenschaftlichen Untersuchung. Die Anwendung auf politische Praxis setzt eigentlich immer voraus, dass man diese wissenschaftliche Untersuchung der allgemeinen Funktionsweise kapitalistischer Reproduktion ergänzt um die konkrete Analyse der konkreten Situation, wie Lenin das genannt hat. Das heißt, das ergibt sich nicht aus der Rezeption von Marxens Kritik der politischen Ökonomie so einfach, sondern macht zusätzliche Untersuchungen erforderlich. Für die allerdings, und das ist Marxens Anspruch, und ich glaube, der lässt sich auch durchhalten, die Kritik der politischen Ökonomie, wie Marx gesagt hat, einen methodischen Leitfaden an die Hand gibt. Aber methodischer Leitfaden heißt nicht, dass alles Wichtige da schon entwickelt ist und man nur noch ableiten muss, sondern es heißt, man muss sich den konkreten Stoff der Ereignisse, die man analysieren und dem man sozusagen auf die Spur kommen will, tatsächlich aneignen und in ihnen die Probleme, Widersprüche, Prozesse, Dynamiken finden, wie sie Marx exemplarisch allerdings eben für den allgemeinen Durchschnitt der kapitalistischen Produktionsweise im Kapital dargelegt hat. Hier kommt dann auch raus, warum der Begriff Kapitalismus, also aus meiner Sicht, so selten von Marx benutzt worden ist. Denn dafür gab es einen guten Grund. Denn eigentlich muss man immer unterscheiden zwischen der Analyse und Kritik, also Überwindung der in den theoretischen Erörterungen enthaltenen Illusionen, der kapitalistischen Produktionsweise und ihres Funktionierens und dem, was in konkreten, modernen, bürgerlichen Gesellschaftsformationen, und ich denke, man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass wir immer noch in einer solchen leben. Also das ist nicht etwas, was im 19. Jahrhundert passiert ist oder noch vorher, sondern das hat durchaus weitergewirkt und wirkt immer noch in der gegenwärtigen kapitalistischen Realität. Ist aber in jeder Gesellschaft konkret anders. Auch schon deswegen, was bei Marx keine solche Rolle spielt, weil es eben nicht nur das ökonomische Herrschaftsverhältnis gibt, aufgrund dessen die Kapitalistenklasse die Lohnarbeiterklasse ausbeutet. Ich glaube, das lässt sich immer noch auch für gegenwärtige Verhältnisse so sagen. Sondern es gibt eben auch andere Herrschaftsverhältnisse, die Geschlechterverhältnisse, internationale Abhängigkeitsverhältnisse oder das generelle Problem der destruktiven Abhängigkeit menschlicher Produktion und Reproduktion von den ökologischen Voraussetzungen der Ökologie der Menschheit, wie sie auf dem Planeten Erde existiert. Das heißt, wir haben in der Kritik der politischen Ökonomie tatsächlich nur den allgemeinen Schlüssel zur Analyse. Und dann kommt natürlich hinzu, dass diese Kritik der politischen Ökonomie ein unvollendetes Projekt ist. Marx hat den ersten Band in mehreren Auflagen produziert. Allerdings, da gibt es von dem Rochas ein schönes Buch über die Kritik der politischen Ökonomie als unvollendetes Projekt. Diesen ersten Band, da fängt es dann schon an, kompliziert zu werden, gibt es in zwei Endfassungen. Der französischen Fassung, die Marx überarbeitet hat, die Roy dann herausgegeben hat, und der Fassung, die wir alle in der MEW hier haben. Das ist die MEW, die habe ich nur neu gebunden, weil das dann irgendwie der Einband vom vielen Lesen kaputt gegangen ist, die auf Marxens Hinweisen beruht. Und dann gibt es noch ein paar unberücksichtigte Hinweise von Marx, was Engels noch hätte ändern müssen oder sollen, was er aber nicht geändert hat. Das sind gewissermaßen die drei Endstadien der Darstellung. Aber den ersten Band, kann man sagen, gibt es, wenn auch sozusagen mit diesen Brechungen, tatsächlich als fertiges Produkt. Da hat Marx auch viel noch versucht einzuarbeiten, was eigentlich im zweiten und dritten Band erst behandelbar gewesen wäre. Also da haben wir tatsächlich den Marxischen Beitrag zur Lösung der Aufgabe der Kritik der politischen Ökonomie in entwickelter und überlegter und zugespitzter Gestalt. Daneben haben wir allerdings die vielfältigen Manuskripte zum zweiten und dritten Band des Kapital, die Engels herausgegeben hat in der MEW. Das ist immer noch durchaus lohnend, die zu lesen. Aber inzwischen wissen wir eben, dass Engels nicht alles so richtig verstanden hat, worum es da Marx gegangen ist. Und deswegen lohnt sich immer wieder an einigen Punkten in die ursprünglichen Manuskripte zu gucken. Wobei allerdings klar ist, diese ursprünglichen Manuskripte sind alle früher als der erste Band. Das heißt, die entwickelste und sozusagen fertigste, sofern man hier von fertig sprechen kann, Darstellung der Kritik der politischen Ökonomie haben wir im ersten Band des Kapital. Alles andere muss man immer wieder daraufhin kritisch durchsehen. Ist das nun der letzte Stand? Ist das nun dem Stoff angemessen, verwickelt es sich nicht in Widersprüche und so weiter und so fort. Also da ist eine sehr kritische Lektüre notwendig. Wobei meine Tendenz ist, die beginnt inzwischen, hat sich inzwischen auch international durchaus entwickelt. Aber im Vordergrund, gerade in der deutschen Debatte, steht immer noch die philologische Aneignung. Das ist eine ziemliche Masse von Manuskripten und da überhaupt erstmal Überblick zu gewinnen und Klarheit, was ist was und was funktioniert wie und was trägt wofür. Das ist noch eine Debatte, die hat eigentlich erst in den letzten 10 Jahren so richtig begonnen. Also hier ist noch viel zu tun. Man kann natürlich jetzt sagen, was war denn vorher? Vorher ist ganz stark versucht worden, das marxische Kapital gewissermaßen von vornherein aus der Einheit der drei Bände zu lesen. Also Marxens ursprüngliches Projekt, ne, er fängt ja an. Erster Satz des Kapital, Moment. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht. Interessanterweise steht in der französischen Ausgabe hier die kapitalistische Produktionsweise, also was wir auch als heutige Leser eher erwarten würden, also ausgehend von dem Begriff der kapitalistischen Produktionsweise, erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Da verweist er nochmal auf seinen Text zur Kritik der politischen Ökonomie. Die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware. Wir haben also die Ebene der Erscheinung, wie der Reichtum der Gesellschaften, ne, Gesellschaften plural übrigens, ne, in den, welchen kapitalistischen Produktionsweise herrscht, erscheint. Ne, diese Erscheinung wird am Schluss dechiffriert. Am Schluss haben wir die marxische Kritik, am Ende des dritten Bandes, da bricht der Text dann ab, die marxische Darstellung der trinitarischen Formel, warum aller Reichtum als Produkt von Kapital, Arbeit und Boden erscheint. Das sind die trinitarischen Elemente. Aber das ist eben die Erscheinung. Und die ganze Entwicklung, so ist Marxens Programm durchaus gewesen, dient dem Zweck, zu begründen, warum der wirkliche Prozess der kapitalistischen Produktion, der ein Prozess der Ausbeutung, der Mehrwertproduktion ist, diese Erscheinungsform der Warenzirkulation und dieser drei unabhängigen Quellen des Werts annimmt. Ja, das ist so das allgemeine Programm, das Marx sich da vornimmt. Aber wenn man sich genauer anschaut, was er dann gemacht hat, dann kann man, glaube ich, vom ersten Band aus sagen, ja, dieses lässt er nicht fallen. Am Ende sollte klargemacht werden, dass das, was am Anfang, dass der Reichtum als ungeheure Warensammlung erscheint, spezifiziert wird auf diese drei Quellen der Waren als werthaltige Produkte, Kapital, Arbeit und Boden. Also dieses war sicherlich Bestandteil des Programms. Wenn wir uns aber anschauen, was Marx dann schon im ersten Band gemacht hat, dann muss man sich an eine andere Bemerkung von ihm erinnern, nämlich die, dass die, wie er sagt, dialektische Methode nur dann richtig ist, wenn sie ihre Grenzen kennt. Und wenn wir den ersten Band des Kapitals uns anschauen, dann können wir sehen, dass es da eine Reihe von Kapiteln gibt, Passagen und Kapiteln, die nicht diese Struktur der systematischen Entwicklung des Begriffs haben. Das beginnt übrigens mit dem ersten Satz. Ich lese ihn dann nochmal vor. Also der Reichtum erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform. Das heißt, als erstes wird nicht ein Begriff entwickelt, sondern es wird eine ungeheure Warensammlung in die einzelne Waren zerlegt. Also ein analytischer Schritt. Unsere Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der Ware. Also der erste analytische Schritt, die einzelne Ware herauszugreifen. Und diese Ware soll jetzt analysiert werden. Sie wissen wahrscheinlich, auf der einen Seite steht ihre Eigenschaft als nützliches Ding, als Gebrauchswert und auf der anderen Seite steht ihr Status als Tauschwert. Und vom Tauschwert aus kommt Marx dann auf den Wert. Und seine zentrale These ist, als Gebrauchswerte sind die Waren vor allem verschiedener Qualität, als Tauschwerte können sie nur verschiedener Quantität sein, enthalten also kein Atom Gebrauchswert. Dieses Spannungsverhältnis, Marx oder die marxische Tradition sagt oft Widerspruch dazu, ist das grundlegende Rätsel, das die ganze Entwicklung enthüllt und beantwortet. Aber, ja, also dieses, ich kann Ihnen das Zitat nochmal wiederholen. Als Gebrauchswerte sind die Waren vor allem verschiedener Qualität. Als Tauschwerte können sie nur verschiedener Quantität sein, enthalten also kein Atom Gebrauchswert. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist dann die Grundlage des Tauschwertes? Und dann kommt Marxens Werttheorie, die ich jetzt hier nicht entwickeln muss, denke ich. Ich wollte aber einen anderen Punkt noch deutlich machen. In dieser Darstellung im ersten Band haben wir dann immer wieder dieses Problem. Also hier ist ja nicht vom Begriff der Ware aus entwickelt, einerseits ist sie gebrauchswert und andererseits ist sie tauschwert, sondern es wird tatsächlich die Erscheinungsform Ware nach ihren beiden Seiten bestimmt. Es sind also keine Entfaltung des Begriffs der Ware, sondern es ist eine Untersuchung, eine Analyse, wie er sagt, dessen, was die einzelne Ware in dieser modernen bürgerlichen Gesellschaft ist. Also keine begriffliche Deduktion von etwas Allgemeinem zu etwas Besonderem oder Einzelnen, sondern die Zerlegung eines Phänomens, nämlich die Waren, aus denen der gesellschaftliche Reichtum besteht, die sind immer zweierlei. Die sind Gebrauchswert und sie sind Tauschwert und dann wird erklärt, wie das kommt, warum diese Form annimmt. Das ist diese spezifische marxische Erklärungsweise. Nun kann man sagen, das sei noch hegelianisch, aber ich denke, in dem Moment, wo er tatsächlich sagt, man muss hier aber die Grenzen bedenken, dann wird es relativ deutlich, dass das als sozusagen hegelianische Entfaltung des Begriffs nicht denkbar ist. Schon der Gebrauchswertcharakter der Waren ist etwas, was sich nicht so allgemein begrifflich entwickeln lässt, sondern wie Marx selber sagt, dass eine Ware für einen bestimmten Zweck oder etwas für einen bestimmten Zweck zu gebrauchen ist, ist eine Fundsache. Das haben Menschen gefunden und lässt sich nicht irgendwie allgemein deduzieren. Und das gilt natürlich bis in die Gegenwart, dass zum Beispiel seltene Erden zur Produktion von Handys gebraucht werden. Das haben die entsprechenden Ingenieure gefunden. Das ist nicht etwas, was man irgendwie aus dem Begriff von irgendetwas sich deduzieren kann. Und diese Art, und das ist jetzt hier natürlich ganz klein, aber diese Art von, wie ich sagen würde, materialen Überlegungen, spielt im Kapital immer wieder eine zentrale Rolle. Beispielsweise wird auch oft übergangen, zentrale Kategorie in Marxens Darstellung ist ja die Kategorie des Geldes. Die Waren in der verallgemeinerten Warenproduktion, wie er das nennt, zirkulieren vermittelt des Geldes. Und das Geld, soweit geht Marx, braucht ein sozusagen als solches festgestelltes, verselbstständigtes Geldzeichen. Marx sagt, naja gut, in unserer Gesellschaft ist das dann das Gold. Hier kann man eine Debatte anschließen, was eben ist, wenn das nicht mehr das Gold ist. Aber das würde hier die Debatte ein bisschen sprengen, wenn man das jetzt hier diskutiert. Aber das Gold, und das ist das Wichtige, methodisch betrachtet, ist eben nicht einfach sozusagen aus allgemeinen Erwägungen Geld, sondern weil es eine Reihe von Eigenschaften faktisch, kontingenterweise hat, die es besonders geeignet machen, als Geld verwendet zu werden. Also wie andere Metalle ist es ziemlich rein darstellbar. Das gilt natürlich auch für Kupfer und Eisen, aber im Unterschied zu Kupfer und Eisen ist Gold relativ selten. Das heißt, in der Goldware, jetzt erstmal nur die Goldware, ist relativ viel wert, weil die Kosten, Gold zu fördern, sind hoch wegen der Seltenheit. Also man muss ja ganz viel Quarzit verarbeiten, um das bisschen Gold, was da drin ist, herauszuarbeiten. Es sei denn eben, der Fluss hat das für einen schon gemacht und dann findet man einen Nugget. Aber sozusagen das zufällige Finden eines Nuggets ist eben nicht der sozusagen gesellschaftliche Produktionsprozess von Gold. Und deswegen ist Gold eben teuer. Also für den, der ein Nugget im Fluss findet, kann die Arbeitszeit 3 Minuten sein. Und insofern ist es natürlich nicht seine Arbeitszeit, die den Wert seines Pfund bestimmt, sondern, wie Marx sagt, die durchschnittliche notwendige Arbeitszeit. Und dass es eben das Gold ist, das sich dann zur Geldware entwickelt, das ist ein historischer Fund. Man weiß, dass es lange auch Konkurrenzen gegeben hat. Lange hat zum Beispiel Kupfergeld unabhängig von Goldgeld funktioniert. Gold und Silber haben lange Zeit in Konkurrenz gestanden. Also dass sich da letztlich das Gold durchgesetzt hat, ist nicht allgemein bestimmt, sondern historische Kontingenz. Und noch deutlicher ist das für die ganze Problematik der konkreten Ausgestaltung der Ausbeutung der Arbeitskraft. Natürlich, der Kapitalist, das ist sozusagen das Zentrale des kapitalistischen Produktionsprozesses, beutet Arbeitskraft aus. Das heißt, der Arbeiter bekommt den Wert seiner Arbeitskraft und der Kapitalist den Wert des in dieser Arbeitszeit produzierten Produkts. Und bei einigermaßen entwickelter Produktivität ist das sehr unterschiedlich. Wert der Arbeitskraft wird bestimmt durch die durchschnittlichen und normalen Reproduktionskosten. Also auch nicht ganz einfach, aber immerhin, das ist jedenfalls in einer konkreten Situation ein lösbares Problem, das kann man bestimmen. Und wo es nicht bestimmt ist, ist es Gegenstand entsprechenden gesellschaftlichen Streits, etwa durch Streiks, Tarifverträge und ähnliche Dinge. Das heißt, also man weiß, von was man redet, wenn man vom Wert der Arbeitskraft redet. Der Wert des in dieser Arbeitszeit erstellten Gesamtprodukts ist davon jedenfalls völlig unabhängig. Und bei sozusagen einigermaßen entwickelter Produktivität ist er sehr viel größer als der Wert der Arbeitskraft. Das ist Marxens Erklärung des Mehrwerts. Und die zentrale Frage ist natürlich, das Kapital hat natürlich das Interesse, die Mehrwertproduktion bis zum Äußersten voranzutreiben. Das heißt, die Arbeitskraft so lange zu beschäftigen, wie es irgend geht. Am besten natürlich 24 Stunden am Tag, aber da lässt sich schon zeigen, dass das nur unter besonderen Bedingungen geht. Also eigentlich nur, wenn man dann die erkrankten und verstorbenen Arbeiter sofort durch andere ersetzen kann. Und das ist auch unter kapitalistischen Verhältnissen in der Regel so nicht gegeben. abgesehen davon, dass die sich dann natürlich wehren würden. Und dieses sich wehren geht eben auch ein. Das heißt, hier, was normale und durchschnittliche Produktionsbedingungen sind, unter denen die Arbeitskraft angewendet wird, ist selber Gegenstand permanenter Auseinandersetzung. Und zwar beginnt das natürlich schon vor der Tätigkeit von Gewerkschaften. Vor der Organisation gibt es immer schon die Tätigkeit des Arbeiters. Da gibt es einen schönen Ausdruck aus der Industriesoziologie, das nennt man Goldbricking. Das heißt, der Arbeiter, der weiß, wie man einen Arbeitsprozess schnell erledigen kann, macht ihn bewusst langsamer. Schafft sich damit die Möglichkeit von Pausen, schafft sich damit die Möglichkeit, sich zu erholen, setzt damit der kapitalistischen Ausbeutung Grenzen. Und vieles an Arbeitspsychologie und Arbeitssoziologie bezieht sich auf diese Prozesse. Durchaus auch Prozesse der sogenannten Humanisierung der Arbeit. Aber erst einmal geht es wirklich darum, hier auf dieser ganz elementaren Ebene tatsächlich zu erreichen, dass der Arbeiter so schnell arbeitet, wie der Kapitalist gerne möchte. Da gibt es dann auch raffinierte Systeme der Entlohnung, wo der Arbeiter motiviert wird, schneller zu arbeiten, als er eigentlich so kann und ähnliche Dinge. Also dieser Komplex ist nicht allgemein bestimmbar. Und bei Marx ist das dann weitergeführt und weiterentwickelt in dem großen Kapitel um den Kampf um den Normalarbeitstag, dass eben die Arbeiter eben nicht nur jetzt sozusagen auf individueller Ebene anfangen zu sagen, also so schnell arbeite ich aber nicht und das auch nicht machen, sondern tatsächlich sich organisieren und, wie Marx sich ausdrückt, durch Streiks und politische Aktionen den Versuch machen, durchaus auch immer mal wieder mit Erfolg, Grenzen zu setzen der Ausdehnung des Arbeitstages. Also statt, wir wissen das ja, also inzwischen haben wir sozusagen legal den 8-Stunden-Tag mit vielerlei Ausnahmen. Und natürlich gibt es dann neue Formen des Arbeitsverhältnisses, etwa prekarisierte Formen, in denen, weil formell das keine abhängig Beschäftigten sind, sondern Selbstständige, diese Grenzen wieder nicht funktionieren. Das gibt's alles. Aber es gibt immer wieder den Kampf um die Begrenzung der Arbeitszeit und damit um die Begrenzung der Ausbeutung. Genauso gibt es auch immer wieder den Kampf um Arbeitsbedingungen. Also gab mal einen Tarifvertrag in Baden-Württemberg, der wurde am Fließband festgelegt, es muss pro Stunde 6 Minuten Pause geben. Zum Pinkeln und zum Durchatmen. Also ähnliche Regelungen gibt es, also das ist jetzt nicht nur, ist nur ein berühmtes Beispiel, ähnliche Regelungen gibt es immer wieder und Tarifverträge gehen eben nicht nur über Löhne, sondern gehen durchaus auch über Arbeitsbedingungen. Und da gibt es natürlich auch gesetzliche Regelungen. Na, auch die sind nicht einfach von selber passiert, sondern waren Gegenstand politischer Kampagnen der Arbeiterbewegung, Arbeitsbedingungen abzuschaffen, in denen die Zahl der Unfälle inakzeptabel hoch war. Also all dieses sind Gegenstände konkreter Auseinandersetzungen, man kann auch sagen konkreter Klassenkämpfe, wenn man das sozusagen zuspitzen möchte. Aber da ist es auch wichtig, sich klarzumachen, dass in diesen Kämpfen und diesen Regelungsversuchen, und das ist die Schwierigkeit, einerseits zwar Kräfteverhältnisse zwischen Kapitalisten und Lohnarbeitern eine Rolle spielen, aber beide nicht unbedingt als solche auftreten. Also bei den Arbeitsbedingungen gibt es diese ganzen Experten, die da zuständig sind, die Betriebsärzte. Es gibt dann Experten für Anreizsysteme und so weiter, die dann sozusagen von beiden, also von Gewerkschaften und von Arbeitgeberverbänden angeheuert oder zu Gutachten eingeladen werden. Und damit wird versucht, das Strittige dann genauer einzugrenzen. Aber es gibt eben, und das ist der wichtige Punkt hier, das Strittige. Und das ist auch historisch kontingent. Natürlich kann man sagen, das hat sich entwickelt. Aber so die Vorstellung, die, sagen wir, in den 60er Jahren noch bei den Gewerkschaften verbreitet war, das geht eigentlich immer nur nach vorne. Die ist inzwischen auch klar auch in den Gewerkschaften angekommen. Das bedarf permanenter Anstrengungen, damit derartige Schranken der kapitalistischen Ausbeutung, was das ja alles bedeutet, tatsächlich halten. Damit die tatsächlich in der Praxis der Industrie oder des Handels oder anderer Zweige kapitalistischer Reproduktion funktionieren. Das heißt, der Gesichtspunkt, den ich hier stark machen möchte, ist, dass man, wenn man hier den ersten Band liest, sich klar machen muss, dass man sicherlich eine systematische Entwicklung des Begriffs des Kapitals hier vornimmt. Und zwar mit einem ganz zentralen Einschnitt. Zunächst einmal wird dargestellt, wie sich das alles in der Sphäre der Zirkulation darstellt, wo wir, wie Marx das sagt, Ende des vierten Kapitels. Verwandlung von Geld in Kapital. Lese ich Ihnen mal vor. Beim Scheiden aus dieser Sphäre der einfachen Zirkulation und des Warenaustausches, woraus der Freihändler Vulgaris, also auch unsere neoliberale Ökonomie, Anschauungen, Begriffe und Maßstab für sein Urteil über die Gesellschaft des Kapitals und der Lohnarbeit entlehnt, verwandelt sich, so scheint es, schon in etwas die Physiognomie unserer Dramatis Personae. Der ehemalige Geldbesitzer, also Geldbesitzer, Arbeitskraftbesitzer, Freie und Gleiche tauschen Arbeitskraft gegen Geld zum Wert der Arbeitskraft, sodass auch die Reproduktion der Arbeitskraft dadurch gewährleistet wird. Das ist sozusagen die Idylle der kapitalistischen Zirkulation, die dann auch nicht immer faktisch der Fall ist. Es gibt ein schönes Lied von Johnny Cash, 16 Tons. Das hat als Refrain, I owe my soul to the company store. Ich schulde meine Seele dem Fabrikladen. Bezieht sich auf eine spezifische Form, die die Lohnarbeitern angenommen hat, nämlich der Lohnarbeiter ist ja im Prinzip frei zu kündigen. Das ist aber ein Problem, denn wenn es sozusagen zu viel Druck im Betrieb gibt, geht er dann vielleicht woanders hin, wo es weniger Druck gibt. Deswegen gibt es raffinierte Systeme, den Lohnarbeiter an die Fabrik zu binden. Und sozusagen ein etwas altes und primitives System ist, dass den Lohnarbeitern erstmal relativ günstig die Möglichkeit angeboten wird, im Laden der Fabrik, im Laden seines Kapitalisten, sozusagen die nötigsten Güter des täglichen Bedarfs zu kaufen. Und zwar auf Kredit. Sodass er dann hinterher, das ist in einer Situation, wo die Löhne dann nicht wirklich die Reproduktion der Arbeitskraft abdecken, führt das dazu, dass der immer mehr Schulden aufhäuft. Oder jede Krise, jede Krankheit, also hier ist es in der Situation, wo es keinen oder nur einen sehr brüchigen Sozialstaat gibt. Sie erinnern sich die Auseinandersetzung in den USA um Barack Obama, der versuchte, Sozialversicherung für alle oder für fast alle einzuführen. Also es ist nicht so, wir reden nicht von einer uralten Geschichte. In dieser Situation führt ein solches Lohnsystem, wo praktisch der Kredit des Ladens des eigenen Kapitalisten die Grundlage für die Reproduktion ist, natürlich zu einer Abhängigkeit. Und wenn er gehen würde, würde die ganze Schuld fällig werden. Deswegen, I owe my soul to the company store. Also das ist durchaus im Rahmen. Das ist keine Verletzung der Gesetze der kapitalistischen Zirkulation, sondern eine raffinierte Ausgestaltung. Und man könnte jetzt sagen, wenn wir uns sozusagen moderne Systeme der Unternehmensbindung, so heißt das ja, anschauen, da gibt es durchaus Vergleichbares, nicht in dieser Brutalität und Offenheit, wie Johnny Cash das angemerkt hat, aber doch eine Reihe von Mechanismen, die es dem Einzelnen schwer machen, zu sagen, also jetzt geht mir das aber zu weit, jetzt kündige ich. Ja?
Vielleicht sowas wie den Kita anbieten. So.
Dann, bitte?
Zum Beispiel eine Kita am Arbeitsplatz anbieten, ist ja,
ja.
Die Seelen meiner Kinder.
Klar, also die Kita, die Kantine, da gibt es vielfältige Formen, auch gibt auch Ferienprogramme und. Also es gibt eine Reihe von Vergünstigungen, die dann eben Bindungswirkung haben und neue Abhängigkeiten schaffen, außerhalb sozusagen des formell freien Lohnabhängigkeitsverhältnisses, ohne es aufzuheben. Das ist der wichtige Punkt. Also diese Leute, Johnny Cash, I owe my soul to the company store, ist kein Sklave. Er ist immer noch freier Lohnarbeiter. Aber diese Freiheit kann er faktisch nicht mehr ausüben. Das ist sozusagen das Raffinierte dieser Position. Und ich glaube, wenn man sich die Wirklichkeit kapitalistischer Produktionsverhältnisse auch heute noch anschaut, derartige Mechanismen gibt es immer noch, die es eben nicht so einfach machen zu sagen, jetzt gehe ich mal. Und das andere ist natürlich, man braucht auch einen anderen Arbeitsplatz. Also gerade in einer Situation, wo es eine große industrielle Reservearmee gibt, was ja in Deutschland immer noch der Fall ist. In anderen Ländern ist es noch viel schlimmer, aber auch in Deutschland ist das noch der Fall, dass es da bis auf Spezialkräfte ein Überangebot an Arbeitskräften gibt. Kann man an der Arbeitslosenstatistik noch gut nachvollziehen. In dem Moment ist natürlich der Einzelne, wenn er kündigt, unter Umständen dann hinterher eben länger arbeitslos und wird sich dann auch überlegen zu kündigen. Also das ist ein zweiter großer Mechanismus der Bindung, der die Freiheit des der Lohnabhängigen in Grenzen hält. Ja?
Naja, das war ja, also das, was Sie gerade beschrieben haben, war wenigstens noch so eine materielle Bindung, aber was man ja irgendwie zunehmend zur Zeit beobachten kann, vor allem so in der Kreativwirtschaft, ist das ja zu einer rein ideellen Bindung wird durch so ein Identitätsgefühl und irgendwie so ein Teamgeist und alle duzen sich und machen regelmäßig Kurspartys.
Okay, wobei meine sozusagen industriesoziologische Intuition darauf hinausläuft, dass auch in der Kreativwirtschaft diese Samthandschuhe, die es gibt, ne, nochmal materiell unterfüttert werden. Ne, also sowohl das Argument, wenn du jetzt hier gehst, dann kriegst du aber keine positive Rückmeldung, die du anderen gegenüber verwenden kannst. Als auch etwa, was ich zum Beispiel im Computer- und EDV-Bereich kenne, du darfst auf keinen Fall irgendwelche von den spezifischen Kenntnissen, die du hier erworben hast, anderswo anwenden. Also das sind so zwei Mechanismen, die ich sozusagen aus dem Bekanntenkreis kenne. Aber da gibt es sicherlich noch mehr. Also es ist nicht nur, also insofern würde ich ein bisschen widersprechen, dass es nur die ideelle Bindung ist, sondern auch die ideelle Bindung hat gewissermaßen ihre gewalttätige und abhängigkeitsbezogene Unterseite. Ja, also die kann natürlich sehr schwer fassbar sein, gebe ich zu, aber diese Abhängigkeit, also wenn ich jetzt hier kündige oder wenn du jetzt hier kündigst, dann sorge ich dafür, dass du nie wieder einen vernünftigen Job kriegst. Diese Drohung gilt, glaube ich, auch in der Kreativwirtschaft. Gut. Also mir ging es jetzt vor allem darum, deutlich zu machen, dass zum Beispiel im Kapitel über den Normalarbeitstag, da ist es gut ausgeführt, wir uns in Auseinandersetzungen bewegen, die sich nicht allgemein bestimmen lassen, sondern da ist ganz viel Kontingenz, da ist ganz viel, wie Marx sagt, dass die Arbeiter ihre Köpfe zusammenstecken. Und man kann nicht sagen, das halte ich für eine Fehlinterpretation des Kapital, dass es da nur um sozusagen gewerkschaftliche Forderungen geht. Marx selber gibt eine Fußnote, wo er darauf hinweist, das hätte auch ziemlich sprengend sein können. Allerdings hat der englische Kapitalismus dann in diesen Auseinandersetzungen die Kurve gekriegt und das eben gesetzlich integriert und zu einem Gegenstand gewerkschaftlicher Auseinandersetzungen transformiert. Ja, natürlich für das Kapital ist das dann grundsätzlich unproblematischer, wenn es sozusagen kontinuierliche gewerkschaftliche Auseinandersetzungen über Arbeitsbedingungen und Löhne gibt und Arbeitszeit, als wenn das sozusagen jedes Mal gewissermaßen von den Arbeitern spontan entwickelt werden muss. Ja, das ist zwar schwieriger für die Arbeiter, ne, es jedes Mal spontan zu entwickeln, hat aber auch potenziell mehr Wumm, weil das dann auch eine Dynamik entwickeln kann, die über die bloße Reproduktion der bestehenden Verhältnisse hinausgeht. Bis hin zur Betriebsbesetzung und der Idee, wir können das eigentlich auch selber organisieren, was wir hier produzieren. Das war jetzt eigentlich der Punkt, den ich deutlich machen wollte, dass eben diese systematische Struktur des Kapitals, also des Buchs, das Kapital sozusagen unterfüttert und durchbrochen ist von konkreten Analysen solcher Auseinandersetzungen und Kämpfe. Und das heißt, natürlich gibt es am Schluss diese Illusion, dass aller Reichtum aus den drei Quellen kommt, aus denen es ja nicht kommt, sondern es kommt aller Reichtum, das ist die marxische These, aus der Ausbeutung der Arbeitskraft. Aller Mehrwert und damit aller Reichtum kommt aus der Ausbeutung der Arbeitskraft und nicht aus dieser Unterschiedlichkeit der Quellen. Aber es stellt sich so dar. Ja?
Das war nicht
werten
oder so gemeint, das ist
wirklich
eine Analyse.
Das ist eine Analyse,
ja. Das ist nicht irgendwo wert, weil für mich hat immer den Eindruck, wenn Leute das verwenden, dass sie immer sagen, und dann lass uns da was gegen tun, aber Reichtum an sich kann man doch auch argumentieren, das ist ja was Positives, also dass man sagen muss, es müssen Leute ausgebeutet werden.
Also das ist auch durchaus eine Dimension der marxischen Darstellung. Die kapitalistische Produktionsweise, wie er sagt, hat hier ihren historischen Beruf, ist ein Ausdruck dafür, dass sie tatsächlich die Produktivkräfte entfaltet und die Produktion gesellschaftlichen Reichtums zu nie vorher gekannten Höhen führt. Und das gilt auch gegenwärtig noch. Also auch der gegenwärtige Schub der Digitalisierung der Ökonomie und der Transnationalisierung der Ökonomie, ich glaube, das sind die beiden zentralen Tendenzen, die wir gegenwärtig ausmachen können, hat diese Seite, dass dadurch gesellschaftlicher Reichtum produziert wird. Also die Vorstellung, die auch eine Zeit lang in der Linken populär war, wir sind jetzt eigentlich im Spätkapitalismus, da fault das alles nur noch, da passiert nichts Wichtiges mehr, da wird die Produktivität der Menschen nicht mehr weiterentwickelt. Die ist sicherlich falsch. Ohne jetzt in die umgekehrte Idylle zu verfallen, dass diese Entwicklung des Reichtums ohne Widersprüche sei. Ne? Klassisches Argument, das Sie inzwischen sicherlich alle kennen. So wie das so vorangetrieben wird, werden eben gleichzeitig, wie Marx ja schon sagte, die Springquellen alles Reichtums, die Erde, also das Ökosystem Erde, und die lebendige Arbeit unterminiert. Auch das gilt immer noch. Das kann man an der Computerarbeit genauso noch feststellen, ne, bis hin zu den zerstörerischen Auswirkungen im Kongo, wo dann diese seltenen Erden in Strukturen, oder wenn man das Strukturen nennen will, produziert werden, die wirklich auf Raub und Ausbeutung vorkapitalistischer Brutalität beruhen. Das gehört alles schon dazu. Und ich denke, das ist der zentrale Punkt, den man dann in der Tat lernen kann, dass man diesen systematischen Zusammenhang, den Marx ja offenlegt, als immer wieder an konkrete Kämpfe, Auseinandersetzungen, Voraussetzungen gebunden erkennt und damit eben auch erkennt, und damit ist der Zusammenhang zum Antikapitalismus dann auch nachvollziehbar, dass die wissenschaftliche Einsicht die Voraussetzung für wirksame Gegenläufekämpfe ist. Wobei nicht das so zu verstehen ist, man muss erst die wissenschaftliche Einsicht haben und dann kann man kämpfen. Na, das wäre ja fatal. Na, dann müssen erst mal sozusagen Kapitaltutoren ausgebildet werden und die Kapitaltutoren bilden dann die Massen aus und die studentischen Massen aus und die studentischen Massen qualifizieren dann die Arbeiterklasse. Also so hat man sich das manchmal in den 60er Jahren vorgestellt, aber das war natürlich verrückt. Die Kämpfe gibt es schon. Aber wir sehen ja auch immer wieder, dass diese Kämpfe, man könnte sagen, systematisch in Niederlagen münden. Na, also große Kämpfe um die Verkürzung der Wochenarbeitszeit, na, waren ja also bis zur 35-Stunden-Woche, waren ja bedeutend, na, in den 60er und 70er Jahren vor allen Dingen. Inzwischen durch Prekarisierung und aber auch durch Begrenzung, ne, haben wir faktisch überall wieder die 40-Stunden-Woche. In Frankreich wird es auch darüber noch gerade hinausgegangen durch Gesetzgebung. Also es ist keineswegs so eine Einbahnstraße, wo man sagen kann, das ist das erkämpft und das ist dann sozusagen fortan die Grundlage. Keineswegs so, sondern das bleibt umkämpft. Und wenn es nicht gelingt, tatsächlich die Kräfteverhältnisse grundlegend zu verschieben, dann sind alle solchen Errungenschaften, stehen dann wieder zur Disposition oder werden für große Teile dann auch unwirksam. Also natürlich, Tarifverträge sind wichtig und gelten für viele, aber die IG Metall etwa seit etwa 10 Jahren verfolgt ganz ausdrücklich das Ziel, überhaupt wieder zu erreichen, dass die Tarifverträge auch für die Fremdfirmenbeschäftigten und so weiter, also für dieses ganze prekäre Umfeld gültig werden. Und die IGBAU auf den Baustellen hat das bis heute nicht erreicht. Na, natürlich auch deswegen, weil die staatliche Kontrolle auf den Baustellen faktisch nicht funktioniert. Na, also das gehört hier alles in diesen Komplex mit hinein. Das heißt, und damit würde ich dann vielleicht sagen, schließen wir mal das, wenn wir jetzt sagen, Antikapitalismus setzt voraus, dass man weiß, wie kapitalistische Produktionsweise und die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise funktioniert, dann muss man auch sagen, die wissenschaftliche Einsicht in den allgemeinen Durchschnitt der kapitalistischen Produktionsweise alleine reicht nicht, sondern es bedarf auch immer wieder der konkreten Anknüpfung an die jeweils geführten wirklichen Kämpfe. Allerdings mit der Spezifik, dass man in diesen wirklichen Kämpfen tatsächlich wiederfindet, welche Mechanismen, Tendenzen, Grundstrukturen der kapitalistischen Produktionsweise in ihnen eine Rolle spielen. Aber das muss man finden und kann man nicht deduzieren. Ja, vielleicht reicht das mal als sozusagen erste Umschreitung des Problems. Ja. Fragen, Kommentare, Gegendarstellungen.
Sie haben dieses Zitat gebracht, dass der Kapitalismus irgendwie die Quellen seines Reichtums zerstört, sind dann gleich danach auf Arbeitskämpfe und antikapitalistische Kämpfe eingegangen. Jetzt letzten Donnerstag im gleichen Gebäude hat Roswitha Scholz gesprochen und sie war in einer Weise davon überzeugt, dass der Kapitalismus in absehbarer Zeit an seiner inneren Widersprüchlichkeit zugrunde gehen wird, bis es noch nicht mal argumentativ begründen wollte, sondern einfach nur meinte, ja, wartet einfach 30 Jahre, dann werdet ihr wissen, dass ich recht hatte. Also wie würden Sie dazu Stellung nehmen, weil es mir gerade nicht so ganz klar geworden war, falls ich von beiden Seiten was angeführt ist?
Ja, das ist natürlich eine etwas komplizierte Geschichte, aber ich würde gerne historisch rangehen. Schon bei Marx und Engels finden wir immer wieder die Vorstellung, die nächste Krise überlebt der Kapitalismus nicht. Ich habe ja auch auf die Fußnote im Kampf um den Normalarbeitstag hingewiesen, wo Marx darauf hinweist, das hätte auch die Chose sprengen können. Ich glaube, das ist richtig. Aber wir haben jedes Mal erlebt, Kampf um den Normalarbeitstag, die große Krise der 1890er Jahre, die große Krise, sagen wir, 1914 bis 1945, Krise des Kapitalismus, Krise des Imperialismus, da kommt dann einiges zusammen, eben auch, ne, also die unterdrückten Völker spielen da plötzlich eine Rolle, weniger explizit, aber historisch durchaus wahrnehmbar auch die Frauen. Und die Frauenbewegung spielt in der Zeit eine Rolle und ihre Wiedergewinnung und Reintegration, etwa durch die Nazis. Das heißt, es gibt historische Epochen oder Phasen, die ich bezeichnen würde als Phasen großer Krisen. Die sind nicht nur Krisen, in denen sozusagen die Reproduktion des Kapitals ins Stocken gerät, sondern in denen ein ganzes Modell, wie kapitalistische Reproduktion funktionieren kann, das sich historisch konstituiert hat, als solches in Krise gerät. Und da ist grundsätzlich immer auch die Möglichkeit damit verbunden, dass Kräfte entstehen und sich durchsetzen, die diese kapitalistische Produktionsweise und ihre Herrschaft überwinden wollen und können, grundsätzlich. Aber kann man auch sagen, und das würde ich sagen, also ich sage nicht in jeder Krisenphase des konjunkturellen Zyklus, sondern nur in diesen großen Krisen gibt es diese Option einer Transformation aus der kapitalistischen Reproduktion heraus. Aber das setzt voraus, dass es auch gelingt, einen politischen Akteur zu schaffen, der diese Gelegenheit ergreift. Und wie schwierig das ist, kann man rückblickend, glaube ich, inzwischen diskutieren an der Pariser Kommune, die ja dann von der geballten militärischen Macht der französischen Bourgeoisie und des französischen und ihres Staates vernichtet worden ist mit vielen Toten. Man kann es aber auch, denke ich, nachvollziehen an der komplizierteren Geschichte der Sowjetunion. Ohne jetzt noch in die Details etwa der sozialistischen Revolution in Ungarn oder in Deutschland 1919 einzutreten. Und natürlich ist es eine ganz schwierige Debatte, die auch wenig geführt wird, aber es gibt ganz offensichtlich in der Geschichte der Sowjetunion, markiert etwa auch von Lenins letzten Schriften, eine Phase, so 1923, kurz vor Lenins Tod, wo andere Entwicklungslinien als die von Stalin durchgesetzten vielleicht möglich gewesen wären. Und die von Stalin letztlich durchgesetzte Entwicklungslinie hat, da denke ich, kann man nachvollziehen, letztlich dazu geführt, dass dieses sowjetische System zwar erhalten blieb, also das ist sicherlich die Leistung gewesen, aber gleichzeitig jede Möglichkeit einer revolutionären Vertiefung und Weiterentwicklung blockiert hat. Also was dann schließlich sozusagen nach langer Zeit dazu geführt hat, dass dieses System, das eben dann auch immer größere Schwierigkeiten hatte, sich in der Konkurrenz zu dem inzwischen weiterentwickelten Kapitalismus, der Kapitalismus der fordistischen Periode, hatte sich eben weiterentwickelt. Und da war die stalinistische Produktionsweise des Realsozialismus eben nicht in der Lage, in der Konkurrenz dauerhaft zu bestehen. Wofür die Chinesen jetzt eine andere Lösungsform gefunden haben. Die haben den fordistischen Kapitalismus praktisch eins zu eins übernommen, aber gleichzeitig unter den Vorbehalt der Herrschaft der Kommunistischen Partei gestellt. Was das werden wird, weiß ich natürlich auch nicht. Aber man kann schon hier sozusagen Anklänge erkennen an das, was Lenin 1923 vorgehabt hat. Der wollte ja sozusagen kapitalistische Entwicklung in Russland zulassen, unter Kontrolle durch einen von der Kommunistischen Partei beherrschten Staatsapparat. Das war so seine Idee. Und das ist immer noch eine interessante Idee, aber dass das nun, sagen wir mal, die Zukunft einer sozialistischen Transformation ausmacht, überzeugt mich nicht besonders. Wie gesagt, ich will jetzt nicht die Chinesen einfach niedermachen, weil sie sind in der Situation, in der sie sind, und versuchen, mit ihr umzugehen. Aber es ist sicher kein Modell, an dem man sich hierzulande orientieren kann. Ja.
Würden Sie sagen, dass quasi der Revolution jetzt politisch irgendwie möglich wäre oder dass eher das quasi ein emanzipatorisches Projekt eher nur in Zukunft verschoben werden muss, weil das irgendwie gerade die Revolution überhaupt nicht zulässt?
Das weiß man nicht, weil die Konstitution solcher politischer Subjekte kann vielfältig sein und kann auch sehr schnell gehen. Also ich selber habe ein Beispiel hier anzuführen, was ich so in Grenzen jedenfalls erlebt habe. Die portugiesische Revolution 1974-75. Das war erstmal ein Putsch der Obristen. Der Obristen, also so der Ebene unterhalb der Generäle, also der operativen Ebene der Armee. Die Generäle geben sozusagen die allgemeine Richtung vor und die Obristen organisieren, dass das auch passiert. Und das hat aber, und das hat niemand vorhergesehen, tatsächlich einen sozialrevolutionären Prozess ausgelöst. Und das begann damit, dass, Sie kennen vielleicht die Bilder, die Massen in Lissabon und anderswo auf die Straßen gingen und den Soldaten Nelken in die Gewehre oder in die Panzer steckten. Also praktisch der militärische Putsch gegen den Faschismus war ein antifaschistischer Putsch, ganz klar. Also es waren nicht irgendwelche Rechten, die da geputscht haben, sondern die wollten den Kolonialkrieg und den portugiesisch in Portugal herrschenden Faschismus beseitigen. Ja? Also der Putsch hatte auch schon einen progressiven Inhalt. Aber der löste dann eine Dynamik aus. Und wie gesagt, das habe ich in Grenzen gesellschaftlich miterlebt. Ich war dann da. Die weit über sozusagen die gewöhnliche Reproduktion der Verhältnisse hinausging. Was sich bis heute, denke ich, daran festmachen lässt, dass die portugiesischen Frauen, die natürlich in patriarchal, iberisch, altertümlichen Abhängigkeitsverhältnissen gelebt hatten, innerhalb weniger Jahre einen Emanzipationsschub praktiziert haben. Ja, das war sozusagen ein Beispiel, was ich erlebt habe. Und von da aus würde ich sagen, und in dieser Situation gibt es so etwas wie einen Prozess der massenhaften Politisierung. Also man muss sich nicht vorstellen, dass Politisierung bedeutet, da gibt es ein paar Leute, die wissen Bescheid und die erklären es den anderen. Sondern es gibt wirklich Prozesse, da beginnen Massen zu begreifen. Natürlich ist es besser, wenn es zum Beispiel das Kapital auch schon auf Portugiesisch gibt. Gab es schon. Aber 2 Jahre vorher übersetzt. Also Von da aus, Theorie kann da nicht schaden. Aber man muss jetzt nicht denken, als Theoretiker kann man den Prozess in Gang setzen. Sondern man kann, und das ist, denke ich, die Aufgabe wissenschaftlicher Theorie, tatsächlich die allgemeine Theorie entwickeln, aktualisieren, präzisieren und konkrete Analysen durchführen und hoffen, dass es jemanden gibt, der damit was anfangen kann. Und das würde ich auch in der gegenwärtigen Situation nicht ausschließen, dass es einen solchen Prozess geben könnte. Aber um wieder zum portugiesischen Beispiel zurückzukommen, die real existierenden Parteien waren dazu nicht in der Lage. Die kommunistische Partei war dazu zu stalinistisch. Die wollte alles unter Kontrolle haben und ehe ein revolutionärer Prozess ablief, der nicht unter ihrer Kontrolle war, hat sie ihn lieber abgewürgt. Und die Maoisten waren sowieso gegen die kommunistische Partei, dass sie dann im Grunde dafür waren, den Kapitalismus lieber zu behalten, als sozusagen den Sowjetkommunismus zu bekommen. Und die auch existierenden spontanen Kräfte waren zu schwach, um sich gegenüber diesen beiden Abspaltungen der kommunistischen Bewegung durchzusetzen. Das ist natürlich jetzt eine sehr grobe Darstellung. Es gibt, wenn jemand das interessiert, ich glaube 2014 erschienen, ja, einen schönen Sammelband im Westfälischen Dampfboot über die portugiesische Revolution, wo ein Beitrag von mir drin ist, wo das ein bisschen ausgeführt ist. Also insofern, man kann natürlich schon sagen, die Voraussetzungen sind nicht gut. Aber die waren es noch nie. Also auch wenn wir jetzt den Prozess der russischen Oktoberrevolution uns analysieren, dass da ein revolutionärer Prozess in Gang kommen würde, hätte man 1916 nicht vorausgesagt. Selbst Anfang 1917 sah das überhaupt nicht danach aus. Und Lenin saß in Zürich fest und musste ja erst noch sozusagen unter der unwahrscheinlichen Hilfe des Deutschen Kaiserreiches nach Russland geschafft werden. Und. Also die schlechten Voraussetzungen ließen sich da wirklich umfassend beschreiben. Und trotzdem hat es den Aufbruch von November 1917 gegeben und tatsächlich den Beginn eines tiefgreifenden und auch wirklich die sowjetische Kultur und Lebenswirklichkeit umwälzenden revolutionären Prozesses. Dass der dann schlussendlich in der stalinistischen Konsolidierung und ich würde sagen Abwürgung endete, war da nicht von vornherein notwendig. Also die Betonung der Kontingenz ist natürlich auch ein Moment der Hoffnung. Aber natürlich auch ein Moment, dass man nüchtern bleiben sollte. Und eben, da kann ich eigentlich nur einen brasilianischen Kollegen zitieren, der auch in Chile gewesen war und dann in Portugal. Und der das schöne Wort prägte, finde ich, die wirklichen Revolutionäre sitzen immer im letzten Flugzeug, das das Land verlässt.
Vielleicht noch eine ganz praktische Frage, und zwar für mich alles einigermaßen Neuland. Haben Sie irgendwie Literatur, Sie empfehlen als Einleitung?
Ja, also ich habe natürlich zwei Dinge anzuführen. Louis Althusser, Das Kapital lesen. Gibt es eine schöne Ausgabe, die ich selber besorgt habe. Und ich glaube, das ist natürlich von 1965 und lange her und so, aber als sozusagen systematischer Blick auf das Problem ist es durchaus noch aktuell.
Fragen Sie nochmal, von wem?
Louis Althusser. Und andere. Und das heißt einfach das Kapital lesen und ist in Münster 2015 erschienen, in der ersten vollständigen deutschen Ausgabe, die auch mit einer Ausnahme richtig übersetzt ist. Aber wir legen dann auch einen Korrekturzettel bei. Da haben wir einen nicht übersehen. Kommt leider vor. Und das Zweite, was ich empfehlen würde immer noch, ist von Jan Hoff und anderen, auch das ist ein Buch, wo ich mitgewirkt habe, Das Kapital neu lesen, Münster 2006.
Wenn das jemand noch empfehlen kann, das ist der Bier für zwei gewesen, nämlich Michael Heinrich, die Einführung
im Schmetterling Verlag.
Genau, von Theorie.org, das sind halt 200
Seiten. In die Kritik der politischen Ökonomie.
Genau. Das ist auf jeden Fall eine sehr schmale Zusammenfassung aller drei Bände.
Ja.
Der Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie von Michael Heinrich.
Inzwischen auch auf Englisch erschienen und ein Welterfolg. Ja.
Ich habe noch eine Frage, weil für mich ist auch alles relativ neuland. Wenn man mit Kapitalismuskritik anfängt, dann sollte man ja immer auch mit irgendeiner Gegenversion auffahren. Gibt es dadurch also einen optimalen Entwurf, also das, was man jetzt irgendwie so mitkriegt, okay, es gab irgendwie einen Stalinismus, der irgendwie Zug in der Kontrolle haben wollte, oder da gab es irgendwie den der Mao in China, der auch nicht so gut funktioniert hat. Also wie sieht da so ein idealer Entwurf eines sozialistischen Systems aus? Also, kann man das überhaupt irgendwie skizzieren?
Also ich glaube, da ist es einerseits richtig, mit Marx und Engels darauf zu bestehen, dass man für künftige Kämpfe und Probleme nicht so sich am Schreibtisch die Lösung ausdenken kann. Ja, also das ist nicht das Ende der Argumentation. Aber man weiß schon ein paar Dinge, die man sagen kann. Also erstens glaube ich, dass es notwendig ist, die Kritik der politischen Ökonomie durch eine Kritik der Politik zu ergänzen. Das hat Marx selber in seinen Spätschriften vom 18. Brumaire an versucht. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, okay, die Kapitalisten herrschen und ihre Herrschaft müssen wir brechen, indem wir den Staat in Stellung bringen. Also die Verstaatlichung der Ökonomie ist nicht, ich denke, das kann man auch am stalinischen Beispiel gut illustrieren, ist nicht automatisch die Überwindung der Kapitalherrschaft, sondern kann unter Umständen dazu führen, dass wir eben einen Staatskapitalismus bekommen, der allerdings sich vom Konkurrenzkapitalismus dann dadurch unterscheidet, dass er weniger effizient ist. Also ich glaube, so sehr grob kann man das Zentralproblem des Stalinismus beschreiben. Also das ist Punkt 1. Also man muss tatsächlich die Frage der adäquaten Formen der Politik und der Formen sozusagen der Umfunktionierung von Politik zu Unterordnung. Also ich denke, Beispiel jetzt gegenwärtig Frankreich, Macron, da wird eine durchaus eindrucksvolle Massenmobilisierung eigentlich dazu benutzt, um tatsächlich eine neue Massenbasis für eine nur wenig veränderte Politik zu schaffen, fürchte ich. Damit ist keine Prognose formuliert, wie die wirkliche Dynamik sich dann entfalten wird. Vielleicht wird ja auch Macron dazu getrieben, weiterzugehen, als er gegenwärtig erkennbar vorhat. Will ich nicht ausschließen. Aber dass er gegenwärtig das vorhat, was ich jetzt gerade beschrieben habe, dafür gibt es genug Indizien. Also von da aus, Kritik der Politik ist sozusagen das Erste, was hinzukommen muss. Und das Zweite ist natürlich, dass wir tatsächlich uns klar machen, was die kapitalistische Produktionsweise leistet. Sie leistet tatsächlich eine Entwicklung der Produktivkräfte unabhängig von persönlichen Vorlieben. Das ist jetzt nicht die persönliche Vorliebe des Kapitalisten, die Produktivkräfte zu entwickeln, sondern das System ist so strukturiert, dass wenn er es nicht macht, fliegt er irgendwann raus. Dann geht sein Unternehmen pleite, er verliert sein Kapital oder hat das vorher rausgezogen, wie auch immer, fliegt jedenfalls aus dem Spiel der Akkumulation des Kapitals heraus. Und das ist, glaube ich, der ganz wesentliche Gesichtspunkt, dass wir es eben nicht zu tun haben mit persönlichen Herrschaftsverhältnissen, sondern zu tun haben mit dem, was Marx als moderne, sachlich vermittelte Herrschaftsverhältnisse analysiert hat, die dann eben in ihrer sachlichen Struktur überwunden werden müssen und nicht durch Auswechslung der Personen. Von da aus würde es auch nichts helfen, wenn man jetzt sagt, alle Großunternehmen werden in Zukunft durch staatliche Kommissare oder durch Abgesandte der Arbeiterpartei unter Kontrolle gebracht. Wenn es nicht gelingt, tatsächlich die Produzenten selber zur Organisation ihrer Produktion zu befähigen und ihnen die Gelegenheit dazu zu geben, und zwar jetzt nicht auch bloß jugoslawisches Modell auf betrieblicher Ebene, wo dann die Konkurrenz wieder unter kapitalistischen Vorzeichen zwischen den Betrieben stattfindet und gewissermaßen jede Belegschaft als Kapitalist auftritt. Also wenn man das vermeiden will, dann muss man wirklich diese zentrale Aufgabe tatsächlich den Prozess der gemeinsamen Selbstverständigung der gesellschaftlichen Produzenten über den Produktionsprozess organisieren. Und das ist mehr als bürokratische Planung, sondern es ist tatsächlich ein Prozess der Auseinandersetzung und Kommunikation darüber, was gebraucht wird, was unbedingt sein muss. Und ich denke zum Beispiel in Zeiten der ökologischen Krise ist es auch ganz dringend nötig, sich solche sozusagen übergreifenden Gedanken zu machen und die dann entsprechend zu organisieren und umzusetzen. Also insofern geht es weit darüber hinaus, etwa eine Regierung zu bilden, die dann eine andere Politik macht, sondern man muss wirklich den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess anders organisieren. Und zwar bewusst, was ganz schwierig ist. Also ich will nicht jetzt sagen, das ist jetzt die endlich gefundene Formel, machen wir sie und dann ist gut. Sondern alles, was wir wissen, ist, dass solch ein Prozess der gesellschaftlichen Planung eben, wenn er nicht zu einer bürokratischen Veranstaltung werden soll, auf breitester Partizipation und konfligierender freier Debatte beruhen muss. Und das war natürlich in den realsozialistischen Staaten bisher nicht der Fall.
Schönen Abend und vielleicht sehen wir uns ja auch immer wieder. Ja.